Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Was braucht's für eine gute Bildung und zwar für alle? Das wollen wir heute aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Wir schauen auf die MOOCs, die kostenlosen Online-Kurse an Hochschulen, die jedem offen stehen. Wir fragen nach, was heutige Studierende für ein erfolgreiches Selbststudium benötigen, denn immerhin die Hälfte eines Studiums ist das Selbststudium. Und wir gehen noch einmal der Forderung nach verpflichtenden Elterngesprächen in Nordrhein-Westfalen nach, denn ohne dass Eltern eingebunden werden in den Bildungsweg ihrer Kinder, geht es nicht so gut voran wie mit ihnen. Hochwertige akademische Bildung für jeder Mann und jede Frau ohne Zugangs- und Zulassungsbeschränkungen. Das hört sich gut an. Und deshalb sind die MOOCs, die Massive Open Online Courses, vor ein paar Jahren gefeiert worden als demokratisierte Hochschulbildung. Die New York Times rief 2012 sogar das Jahr der MOOCs aus und sah schon einen Verdrängungswettbewerb, reale Universitäten, die ihre Pforten zum Campus schließen müssen. Mittlerweile ist der Hype vorbei, denn es stellt sich heraus, dass die kostenlosen Online-Vorlesungen, die Universitäten und Hochschulen anbieten, meist nur diejenigen erreichen, die sowieso schon Zugang zu akademischer Bildung haben, und die Abbrecherquote bei den MOOCs sind erstaunlich hoch.
Informatik ist mittlerweile aus vielen Fachbereichen sowie dem täglichen Leben kaum mehr wegzudenken.
Lernen objektorientierter Programmierung nennt sich dieser MOOC. Ein MOOC ist ein Massive Open Online Kurs, also eine riesige offene Online-Vorlesung. Seitdem es MOOCs gibt, können sich Interessierte online von einer Harvard-Professorin die Geschichte der Architektur erklären lassen, an der Sorbonne virtuell die Literatur Oscar Wildes studieren oder sich an der Technischen Uni in München Unfallchirurgie erklären lassen. Digital, jederzeit abrufbar und meistens kostenlos. Doch es gibt einen Haken. Eine Studie des Massachusetts Institute of Technology, MIT, zeigt, die Abbruchquote lag in den letzten Jahren bei 96%. Camille Belmin ist 26, Doktorandin und forscht an der Humboldt-Universität in Berlin zum Klimawandel. Auch sie hat sich für einen MOOC registriert und ihn dann abgebrochen.
Ich habe zwei MOOCs zum Thema Statistik begonnen. Für meine Doktorarbeit musste ich meine Statistikkenntnisse verbessern und mit den Lehrbüchern online war ich nicht zufrieden. Ich habe ein erstes Video angesehen und fand den Unterricht überzeugend. Menschen lassen sich leicht begeistern und möchten etwas wirklich lernen, doch dann verlieren sie die Motivation.
Bedeuten die hohen Abbrecherquoten, dass das Konzept MOOCs gescheitert ist? Steffi Widera von der Virtuellen Hochschule Bayern sieht das nicht so. Die Virtuelle Hochschule Bayern bietet Online-Kurse von 31 bayerischen Hochschulen an. Lernende können sich am Ende des Kurses eine Teilnahmebescheinigung herunterladen. Das haben bisher nur 8% der 17.400 registrierten Nutzer getan. Doch darum geht es nicht, so Steffi Widera.
Wir versprechen ja keine Karrierebooster, sondern wir setzen auf den ganz persönlichen, intrinsischen Wunsch auf Wissenserwerb.
Hier steht das Zertifikat nicht im Vordergrund, so wie derer.
Wenn Sie sich ein Sachbuch kaufen, Sie lesen vielleicht nicht 5 und 6, weil Sie das nicht so interessiert, und Sie lesen eventuell die Zusammenfassung des Autors vielleicht auch nicht. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass Sie nicht einen Wissenserwerb aus diesem Sachbuch gezogen haben.
Dennoch. Die Filmaufnahmen kosten Zeit und Aufwand für die Professorinnen und Professoren. Lohnen sich die Videos überhaupt für die Hochschulen? Hans Pongratz, Vizepräsident der TU München, sagt auf jeden Fall. Die MOOCs bieten nicht nur Vorteile für die Online-Lerner, sondern auch ganz entscheidende für die Hochschulen selbst.
Im Endeffekt geht es darum, dass man einem weltweiten Publikum Kurse aus der aktuellen Lehre anbietet. Die werden dann hier produziert von Forschern und Forscher, also neueste Forschungsergebnisse zum Beispiel. Und wirklich gezielt auch mit diesen internationalen Plattformen, weil wir eine große Reichweite haben wollen. Und hier gezielte Formate zum Beispiel, um neue Studienbewerberinnen und Bewerber aus dem Ausland anzusprechen. Dass mit sich Interessierte das einfach weltweit anschauen können, ob eben ein Studium an der TU München für sie interessant wäre.
Die MOOCs fungieren also als ein internationales Aushängeschild für die TU. Sie bietet aktuell etwa 25 Kurse auf den US-amerikanischen Plattformen edX und Coursera an. Studieninteressierte aus Russland, den USA oder Indien werden so vielleicht auf die TU aufmerksam und können virtuell in ein Studium dort hineinschnuppern. Was leisten die MOOCs also wirklich? Die Bildungswelt haben sie bisher nicht revolutioniert. Aber sie bieten einen für alle frei zugänglichen Schatz von Wissen, der sonst im weltweiten Vergleich nur einer kleinen Elite zugänglich ist.
Nabila Abdelaziz über MOOCs, die kostenlosen Online-Kurse, die für jedermann zugänglich sind. Doch es scheint so, als ob das Selbststudium dann doch nicht so einfach ist oder nicht so attraktiv, wie noch vor Jahren gedacht. Und woran das liegt, das besprechen wir gleich. Wer studiert, weiß es, ohne Selbststudium, das eigenständige Erarbeiten von Texten und Theorien, dem eigenen Verstehen und Weiterdenken geht es nicht. Egal an welcher Universität man studiert, egal ob ein Fernstudium oder ein Studium auf dem Campus. Eine grobe Faustregel besagt, 50% des Studiums muss der Studierende im Selbststudium erarbeiten. Das fällt nicht allen leicht und deshalb befasst sich die Technische Hochschule Wildau seit heute auf einer Tagung mit den Erfolgsfaktoren im Selbststudium 2.0. Birgit Selmer ist Leiterin des TH College Wildau und sie habe ich zunächst mit Blick auf die MOOCs, über die wir gerade sprachen, und die hohen Abbrecherzahlen bei den kostenlosen Online-Kursen gefragt, woran es liegt, dass so viele Menschen die Kurse belegen, aber dann doch nicht bis zum Ende dranbleiben.
Also ich würde sagen, aus unserer Erfahrung funktionieren Online-Angebote immer dann gut, wenn sie auch sehr gut verbunden und verknüpft sind mit den Präsenzveranstaltungen, also mit den Vorlesungen oder Übungen oder anderen Lehrangeboten. Dann ist für die Studierenden auch ersichtlich, welchen Platz sozusagen dieses Online-Angebot hat. Und ich würde sagen, die MOOCs sind dazu separat. Also die müssten eingebunden sein in ein Studienangebot, wo es auch einen persönlichen Kontakt gibt zu Ansprechpartnern oder Ansprechpartnerinnen.
Da sind wir schon mitten im Thema Selbststudium. Was macht ein Selbststudium aus? Was benötigen Studierende? Und genau darum geht es bei Ihrer Tagung, die heute beginnt an der TH Wildau. Was genau benötigen denn Studierende für das Selbststudium?
Also wir haben ja zwei Aspekte da drin. Wir haben ja auch gesagt, was benötigen heutige Studierende für das Selbststudium? Und ich würde sagen, zum einen benötigen sie das, was man früher auch gebraucht hat, also Motivation, Interesse zu lernen über fachliche Kompetenzen, sowas wie Zeit und Selbstmanagement, Anstrengungsbereitschaft, Durchhaltevermögen. Dann kommen aber auch noch Dinge hinzu, was ich mal unter dem Begriff Informationskompetenz zusammenfassen würde. Also es gibt sehr viele Informationen, aber es ist sozusagen erforderlich, dass man die auch kritisch betrachten kann und bei der Recherche auch feststellen kann, gut, welche Quellen kann ich dann jetzt eigentlich benutzen, wie sind die zu bewerten oder welche sollte ich vielleicht auch nicht benutzen.
Wenn wir einmal schauen auf das Selbststudium und Sie blicken zurück, sagen wir mal 10, 20 Jahre und heute, hat sich die Motivation, die intrinsische Motivation zum Selbststudium, die Fähigkeit, sich zu organisieren, das Interesse zugenommen, abgenommen? Gibt es da Unterschiede?
Was wir wahrnehmen, ist auf jeden Fall, dass doch ein erheblicher Anteil von Studierenden Unterstützung braucht, um zum Beispiel Lernstoff zu strukturieren und auch sich so Zusammenhänge zu erarbeiten oder wissenschaftliche Literatur auszuwerten. Also da legen vielleicht die digitalen Möglichkeiten manchmal nahe, dass es sehr einfach ist. Man kann sich auch vieles auch einfach aus dem Internet ziehen. Aber dann hat man sozusagen das nicht selbst erarbeitet. Und diese genannten Kompetenzen, Lernkompetenzen, die sind da noch nicht eingesetzt worden. Das muss man also trotzdem ja immer noch machen, ne? Also es reicht ja nicht, sich einfach ein Video oder einen Text runterzuladen. Ich denke, das ist etwas, was, weil es so einfach ist, an die Dinge ranzukommen und weil es aber auch so viel ist, was es dann gibt, dass das der Unterschied ist, dass man damit umgehen muss, auch als heutige Studentin oder Student.
Da kommt dann möglicherweise wieder die Hochschule ins Spiel, die hilft oder die Lehrenden, Dozierenden, die den Studierenden helfen.
Auf jeden Fall. Also aufgrund der höheren Durchlässigkeit ans Studium und damit auch der größeren Heterogenität sieht man auf jeden Fall, dass auch mehr Unterstützungsangebote notwendig sind, um die verschiedensten Studierenden eben abzuholen und in ein erfolgreiches Studium zu führen. Und ich würde sagen, also ganz grob würde ich unterscheiden, sie brauchen fachliche und überfachliche Unterstützungsangebote.
Überfachliche wären welche?
Fachliche ist vielleicht einfacher. Also da Hatten wir kürzlich auch eine Evaluation von Lehrerinnen und Studierenden. Die haben gesagt, Tutorien sind das Wichtigste bei der Unterstützung. Also das wären ja fachliche Angebote wie zum Beispiel Mathematik-Tutorien. Fachliche Angebote können auch Online-Materialien sein, zum Beispiel. Überfachliche, das wären so Workshops zu Schlüsselkompetenzen zum Beispiel, sowas wie Zeitmanagement im Studium, Lerntechniken. Auch digitale Kompetenzen gehören natürlich dazu. Das fassen wir hier in Wildau so unter dem Begriff Fit for Studies zusammen. Da gibt es so eine Workshop-Reihe. Und dann kommen eben noch Beratungsangebote dazu, sowas wie Lern- und Schreibberatung oder Studiencoaching. Da haben wir übrigens auch nachgefragt, Beratung, da haben die Studierenden gesagt, sie bevorzugen Face-to-Face, also persönliche Beratung. Das fanden wir auch ganz interessant. Ja.
Das kommt möglicherweise in digitalisierten Zeiten sonst zu kurz.
Ja, also wir haben auch gefragt, ob sie gerne per Chat beraten werden wollen, aber das wünschen die sich gar nicht so sehr. Und ich denke auch, sie freuen sich eher, wenn sie dann auch wieder persönliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner haben und da Unterstützung bekommen.
Sie haben es vorhin schon einmal angedeutet, es gibt bei den Studierenden in der Studierendenschaft große Unterschiede, eine große Heterogenität, die Sie angesprochen hatten. Wie berücksichtigen Sie das? Wie können Sie da unterschiedlich unterstützen, sodass Sie alle erreichen im Endeffekt?
Wir haben ja die verschiedenen Bildungswege, die kommen mit und ohne Abitur zu uns an die Hochschule, haben von daher natürlich auch teilweise unterschiedliche Fachkenntnisse. Sie haben einen unterschiedlichen Hintergrund oder unterschiedliche Lebensumstände. Also manche sind die Ersten, die in ihrer Familie studieren, manche haben schon Familienpflichten. Und dann haben wir auch recht viele, die aus unterschiedlichen Herkunftsländern, also internationale Studierende, an die Hochschule kommen. Und das sind immer wieder auch noch unterschiedliche Herausforderungen. Also ich sag mal, wenn jemand jetzt aufgrund von Familienpflichten nicht so viele zeitliche Möglichkeiten haben, dann sind natürlich so zeit- und ortsunabhängige Lernangebote gut. Wir haben zum Beispiel so ein Online-Mathematik-Lernmodul, was sie dann von zu Hause aus durchgehen können, um sich vorzubereiten. Dann haben wir auch spezielle Tutorien- und Workshop-Angebote, zum Beispiel für internationale Studierende. Wir haben auch spezielle Beratungsangebote, wie man dann daran geht, wenn vielleicht noch sehr viel nachzuholen ist, weil der Schulbesuch schon länger zurückliegt. Das wären alles so Beispiele, was für die Zielgruppen gemacht wird.
Unterstützung der Hochschule für das Selbststudium, damit es ein Erfolg wird. Das war Birgit Selmer, Leiterin des TH College in Wildau, die das Thema auf einer Tagung reflektiert. Die Bildungschancen in Deutschland sind nicht für alle gleich. Wesentlichen Anteil hat daran das soziale Umfeld, die Familie der Kinder und Jugendlichen. Da liegt es nahe, die Familien mit ins Bildungsboot zu nehmen. Und NRW-Familienminister Joachim Stamp hat dazu ja auch unlängst einen Vorschlag gemacht. Wenn Eltern an der Bildungs- und Erziehungsentwicklung ihrer Kinder nicht ausreichend mitwirken, muss die Schule die Möglichkeit bekommen, Eltern zu einem Gespräch zu verpflichten. Nur so könne man herausfinden, wie ein Kind am besten zu fördern sei. Das stößt auf Gegenwehr bei einigen Eltern- und Lehrerverbänden. Sie halten nichts von Zwangsgesprächen. Ob sich dadurch vor allem bei Migranten an Brennpunktschulen die Situation verbessern ließe, das sei fraglich. Andere wiederum finden, dass Eltern und Lehrer grundsätzlich viel zu wenig miteinander reden. Zum Nachteil der Kinder, denn sie bekommen die Folgen zu spüren, nicht nur zu Schulzeiten, sondern das ganze Leben lang.
Man bekommt von der einen Seite die Information, also von den Lehrern, dass im Prinzip alles in Ordnung ist und dass die Kinder sich prächtig entwickeln. Von der offenen Ganztagsschule hört man dann wieder ganz andere Sachen und man muss sich dann irgendwie daraus so einen Reim dichten. Und ich habe manchmal auch den Eindruck, dass das irgendwie so ein großes schwarzes Loch, eine Blackbox ist, wo man nicht richtig mitbekommt, was Sache ist.
Andreas Kaul ist Schulpflegschaftsvorsitzender einer Grundschule in Nordrhein-Westfalen. Elterngespräche sind seiner Erfahrung nach Mangelware. Gerade wichtig an der Grundschule, sie prägt die Kinder in den entscheidenden Wachstumsjahren.
Es gibt ja immer das Bild von den sogenannten Helikoptereltern, die ihre Kinder am liebsten bis in den Klassenraum mit dem Auto fahren. Und an den Grundschulen gibt es ja auch diese schönen Plakate, liebe Eltern, ab hier schaffen wir das alleine. Und ich habe manchmal so den Eindruck, dass die Lehrer nicht so richtig wollen, dass sich die Eltern mehr in den Schulalltag einmischen.
Gerade bei Problemen fühlen Eltern sich nicht oder zu spät informiert. Dann, wenn spezieller Förderbedarf umgesetzt werden müsste. Der Verein Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen bemängelt, dass Eltern erst gar nicht über ihre Mitwirkungsmöglichkeiten aufgeklärt werden. Und das sollte bereits in der Grundschule starten. Jutta Löchner ist Vorsitzende des Vereins.
Wir kämpfen schon mit allen anderen Elternverbänden eigentlich schon seit Jahren dafür, dass überhaupt die Elternmitwirkung in den Schulen in ein Programm eingebaut wird, das bei allen Schulen gleich ist. Und unser Vorschlag war, immer die Erstklasseneltern, also in einem Freitagnachmittag, Samstagmorgen Gespräch über alles aufzuklären, wie die Schule funktioniert, was gewünscht wird auch von den Eltern, was erwartet wird.
Eltern haben Rechte mitzubestimmen. Die gewählten Elternvertreter können in der Schulkonferenz Dinge bewegen, wissen das oft aber nicht einmal.
Pausenzeiten zum Beispiel können entschieden werden. Es können Profile, also ob jetzt eine Schule grundsätzlich naturwissenschaftlicher oder sprachlicher orientiert wird, Ergänzungsstunden. Das sind ganz viele Themen, die tatsächlich von Eltern auch mit beeinflusst werden können.
Holger Stawitz ist Chemielehrer am Nikolaus-Cusanus-Gymnasium in Bergisch Gladbach.
Ich persönlich finde die Eltern schwieriger, die sich nicht melden an weiterführenden Schulen, die sich komplett rausziehen. Die Fälle sind eigentlich stärker einprägsam, weil man da die ganze Zeit hinterher sein muss.
Die Termine, an denen Eltern und Lehrer an den Schulen miteinander reden können, sind wenige. Ein Elternabend im Halbjahr oder sogar im Schuljahr, 1 bis 2 Elterngespräche, alles auf freiwilliger Basis. Besteht darüber hinaus Gesprächsbedarf, wird es schwierig. Es fehlen Zeit und Raum, meint Holger Stawitz.
Einen wirklichen Rückzugsort, wo man regelmäßig Gespräche führen könnte, wäre wichtig, dass man das an jeder Schule ganz klar einrichtet, auch gemütlich, eben jederzeit verfügbar, damit in Notfällen solche Gespräche stattfinden könnten. Die Probleme treten ja meist im Laufe des Schuljahres auf. Wenn es dann um Noten, gegebenenfalls Nichtversetzungen geht, da müsste man eigentlich zur Mitte des Schuljahres einen Termin einberufen.
Druck im Schulalltag, Lehrermangel, keine Erzieher, Sozialarbeiter oder Schulpsychologen an den Schulen. Das wirkt sich aus, sagt Jutta Löchner, Sprecherin der Landeselternschaft der Gymnasien.
Thema ist ja auch immer, Schulpsychologen an Schulen zu haben, Sozialarbeiter. Das sind eigentlich schon Ressourcen, die in anderen Ländern selbstverständlich sind. Und hier in Deutschland müssen wir wirklich um jeden einzelnen Platz und jede einzelne Stelle kämpfen.
Oft wissen Eltern kaum von Problemen in der Schule. Sie erleben die Kinder ja nicht im Klassenverband, in der Gruppe. Elternverbände wünschen sich eine Erziehungspartnerschaft an den Schulen, die aber kaum gelebt wird. Ein Missstand, der oft dazu führe, dass Eltern abgeblockt werden, nicht auf Augenhöhe gesprochen würde und sie über Mitwirkungsmöglichkeiten nicht einmal aufgeklärt würden, so Regine Schwarzhoff, stellvertretende Vorsitzende des Elternvereins Nordrhein-Westfalen, der auch eine Art Sorgentelefon für Eltern eingerichtet hat.
Erschreckend oft fühlen sich Eltern durch Lehrer eingeschüchtert. Sie werden nur widerstrebend informiert und können auch nicht mitwirken, wie es gesetzlich geregelt ist. Gerade Grundschuleltern berichten uns häufig, dass sie nicht als Gesprächspartner auf gleicher Augenhöhe gesehen werden, sich sogar unerwünscht und sowas wie kaltgestellt fühlen. Das darf nicht sein.
Eltern sollten den Mut haben, auch außer der Reihe Gespräche mit den Lehrern einzufordern, denn ein gutes Miteinander ist wichtig, um die Kinder optimal in ihrer Entwicklung zu begleiten, ganzheitlich.
Hilde Braun über Elterngespräche, die in diesen Tagen an den Schulen geführt wurden bzw. werden von den Lehrerinnen und Lehrern. Und die stehen ganz schön unter Druck, ob der vielen Aufgaben, die sie zu bewältigen haben. Immer mehr klagen über den Stress, werden krank. Ein Präventionsprogramm zur Lehrergesundheit soll helfen, diesem Stress vorzubeugen und die Widerstandskraft zu erhöhen. Das kostenlose Lehrercoaching nach dem Freiburger Modell wird von der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Universitätsklinikum Freiburg seit 8 Jahren angeboten. Jetzt hat es 2 neue Zielgruppen im Fokus, Lehrkräfte aus sonderpädagogischen Einrichtungen und die, die vorwiegend mit Migrantenkindern arbeiten. Marc Weirich berichtet.
Claudia Wahrer ist Überzeugungstäterin. Seit 19 Jahren ist sie Lehrerin an einer Gewerbeschule in Freiburg im Breisgau. Ihren Job liebt sie. Irgendwann hat sie aber gemerkt,
dass man in den Pausen länger braucht, um runterzukommen.
Ein Alarmsignal für die große, kräftige Frau, die Englisch und Geografie studiert hat und zusätzlich noch Wirtschaftskunde unterrichtet.
Man muss als Lehrer schon selber erkennen, wann es Zeit ist, was zu tun. Wir haben das schon immer wieder, dass Kollegen auch durch den Schulalltag überfordert sind.
Die Gründe sind vielfältig.
Was halt zugenommen hat, ist die Involvierung der Eltern. Ja, mein Kind macht das nicht.
Was es schwer macht, Konflikte zu besprechen. Zugenommen hat auch das Konfliktpotenzial durch Schüler mit Fluchtbiografie.
Ich sage das ungern, aber dass eben wirklich die Plattitüde kommt von einer Frau, lasse ich mir doch nichts sagen.
Claudia Wahrer sagt, das sind Einzelfälle, aber doch Beispiele, weshalb manche Lehrer Angst haben, Klassenzimmer zu betreten. Hinzu kommen, gerade auf einer Gewerbeschule, Konflikte zwischen 14-jährigen Schülern am Beginn der Pubertät und 30-jährigen Meisterschülern, die schon eine Familie haben. Dazwischen einige mit krimineller Vergangenheit, die durch eine Berufsausbildung dabei sind, in der Gesellschaft Fuß zu fassen.
Von dem Fachdidakt ist der Lehrer jetzt Motivator geworden, Sozialarbeiter, Integrationshelfer, Inklusionsexperte.
Diplompsychologe Alexander Wünsch, Leiter der Arbeitsgemeinschaft Lehrergesundheit und Koordinator der Coaching-Gruppen an der Uniklinik Freiburg, kennt das Problem.
Die Schulen, die alle aufnehmen können, also eher so die Haupt- und Realschulen, dort gibt es tatsächlich mehr Stress als jetzt noch in der Grundschule oder dann auch in der Oberstufe im Gymnasium.
Beim Lehrercoaching nach Freiburger Modell treffen sich die Pädagoginnen und Pädagogen an zwei Samstagen. Etwa 12 Teilnehmende hat jede Gruppe, die von einem Psychotherapeuten geleitet wird. Im Zentrum sind 5 Module.
Die Beziehungsmodule zu Schülern, zu Eltern und zum Kollegium. Nach einem bestimmten Input steht die Fallarbeit im Vordergrund. Jeder Lehrer kann einen konflikthaften Fall dann auch einbringen.
Claudia Wahrer hat das Coaching gut getan.
Entspann dich, nimm dich nicht so wichtig. Hör auch auf das, was andere sagen.
Gerade der Austausch mit Kolleginnen und Kollegen ist wichtig. Auch beim Thema Inklusion, die sie immer wieder vor große Herausforderungen stellt.
Weil es schon oft Schüler, Schülerinnen sind, wo ich als zwar pädagogische Fachkraft, aber natürlich in keinster Weise mit irgendwelchen anderen Krankheiten oder Besonderheiten geschult, denke, derjenige, diejenige ist bei uns nicht gut aufgehoben.
Aktuell gibt es 94 Lehrer-Coaching-Gruppen in Baden-Württemberg. Die Teilnahme ist freiwillig, ähnlich wie in Rheinland-Pfalz, wo das Mainzer Institut für Lehrergesundheit an der Uniklinik Kurse und auch Individualberatungen anbietet. Kerstin Mucke, Lehrerin in Freiamt im Schwarzwald, war auch in einem Kurs. Sie hat gelernt, Hilfe von außen zu holen ist keine Schwäche. Ihre Beobachtung?
Lehramtsanwärter werden ja ins kühle Nass geworfen und müssen einfach sehen, Survival of the Fittest. Und genau das wird überprüft und mehr nicht. Von dem her wäre es schon günstig, wenn man das auch schon in die Lehrerausbildung mit einfließen lassen könnte.
Immerhin, wissenschaftliche Studien belegen, dass das Freiburger Coaching-Modell die Lehrergesundheit belasteter Pädagogen entscheidend positiv beeinflusst hat.
Das war's von Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Und zum Schluss geht's noch mal kurz nach Australien. Die dortigen Universitäten haben Angst, dass sich das Virus SARS-CoV-2 zu einem akademischen Problem auswachsen könnte. Aktuell müssen nämlich Studierende, die in Festlandchina waren, vor der Einreise mindestens 2 Wochen in einem anderen Land verbringen. Die Hochschulen fürchten, dass die Studierenden wegen dieser Einreisebeschränkungen gänzlich auf ein anderes Land für ihr Auslandsstudium ausweichen. Deshalb gibt es jetzt Care-Pakete. In einer E-Mail bietet beispielsweise die Universität von Adelaide 3.000 Studierenden, die in China festsitzen, je 5.000 australische Dollar, das sind rund 3.000 Euro, in Form von ermäßigten Studiengebühren im ersten Semester sowie einer Beteiligung an den Flugkosten und das Ganze einzulösen, sobald die Einreisesperre aufgehoben sei.